Hallo.
Hallo.
Grüß Sie.
Ursula Brender öffnet die Tür ihrer winzigen Einzimmerwohnung. Sie stützt sich an der Wand ab. Jeder Schritt ein Kampf.
Soll ich irgendwas helfen?
Warte mal, ich habe Gelenkrheuma. Und ich habe Unterfunktion der Schilddrüse, deswegen bin ich auch so dick. Ich war schlank als Artistin, können Sie sich natürlich denken. Ne?
Ursula Brender war früher Varieté-Artistin. Von dieser Zeit will sie heute erzählen. 27 war sie da, ledig und schwanger. Und dann, sagt sie, wurde sie betrogen von einer Babyhändlerin. Einer Frau, die ihr 5 Tage nach der Geburt ihr Kind weggenommen hat.
Schlimm, das war ganz, ganz schlimm. Ich konnte nachts nicht schlafen. Und wenn eine Tür gequietscht hat, ich dachte, da schreit ein Kind. Dann, wenn ich einen Kinderwagen gesehen habe, dann bin ich manchmal in Tränen ausgebrochen.
Das ist die Radio-Doku. Heute mit dem 2. Teil der Serie Die gefallenen Mädchen von Nadine A. und Christiane Havranek. In diesem 3-Teiler erzählen wir die Geschichte der sogenannten Entbindungsheime. Das waren Einrichtungen, in denen ledige oder minderjährige Frauen heimlich ihr Kind zur Welt bringen konnten und es dann häufig abgeben mussten. Bis in die 80er Jahre hinein gab es solche Entbindungsheime. In dieser Folge geht es um die Frage, ob die Frauen dort ihre Kinder wirklich freiwillig zur Adoption freigegeben haben oder unter Zwang. Ursula Brender kommt selten raus aus ihrer 20 Quadratmeter Wohnung, vielleicht 3-mal im Jahr. Es ist keiner da, der ihr die Treppe runterhilft. Sie scheint unseren Besuch zu genießen. Und sie erzählt, warum sie Artistin geworden ist zum Beispiel.
Ich wollte das schon immer, schon als Kind. Da habe ich vorm Bett schon Spagat gemacht und Brücke und alles Mögliche. Und später habe ich gehört, dass meine Mutter auch im Zirkus war. Die war ja tot, nicht? Habe ich also von ihr geerbt, auch das Tanzen oder so, ne?
Hübsch sieht sie aus auf den alten Fotos, die zwischen Krimskrams und Häkeldeckchen im Regal stehen. Braune Locken, große Augen, volle Lippen. 1969 fand sie heraus, dass ihr Freund mit einer anderen verheiratet ist. Da wollte sie nur noch weg aus dem kleinen oberbayerischen Ort, in dem sie lebte.
Und auf einmal merke ich, ich bin schwanger, wieder schwanger. Dachte ich, du liebe Zeit. Einmal ist mir das passiert, ich dachte, das passiert mir nie wieder. Und dann war in dieser Heim und Welt, ist eine Zeitung, da waren etliche Angebote. Und da stand drin, werdende Mutter findet Aufnahme in Entbindungsheim in München. Und ich dachte, ich will ja wieder zurück nach München, das ist ja ideal.
Sie sagt, sie war ein junges, dummes Ding aus dem Waisenhaus. Eltern hatte sie keine mehr. Dafür ein Sohn, 4 Jahre alt, von einem anderen Mann. Ursula Brender weiß nicht, wie sie das schaffen soll, allein mit 2 Kindern und zu beiden Vätern kein Kontakt. Aber sie liebt das Kind in ihrem Bauch. Sie fährt also nach München ins Entbindungsheim. Eine Frau öffnet die Tür.
Das Erste, was sie sagte, geben Sie mir mal Ihren Ausweis und so, hat alles aufgeschrieben und ich kann Ihnen bei einer Adoption behilflich sein. Da habe ich gesagt, nein, das möchte ich gar nicht. Dann kam die Entbindung immer näher. Dann hat sie dann schon gesagt, was wollen Sie denn mit dem Kind? Sie wissen ja doch nicht, wohin damit und bla 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 und so weiter und so fort.
Wissen Sie, von wem das geleitet wurde, das Heim?
Das ist ihr Privates gewesen. Sie war eine Hebamme und so hat sie sich ganz schönes Geld. Und geizig war sie und geldgierig.
Und können Sie sich noch dran erinnern, wie die hieß, die Hebamme?
Priehäuser, Ilse Priehäuser. In der Schleißheimer Straße 2 Häuser vorher ist eine Volksschule.
110 Mark Miete muss sie für ihr kleines Zimmer zahlen und dazu im Heim mitarbeiten, vor allem putzen. Vom Sozialamt bekommt sie 450 Mark. Ansonsten ist Ursula Brender pleite. Was sie erst 20 Jahre später herausfindet, kurz nachdem sie eingezogen war, hat sich eine Frau Sommer bei der Hebamme gemeldet. Eine Frau, die sich von Herzen ein Kind wünschte, aber keines bekam. Sie fragte, ob Ilse Priehäuser ein Kind für sie hätte. Ja, sagte die Hebamme, sie habe bald wieder ein Kind. Und wenn Frau Sommer wolle, könne sie es für sie reservieren. Frau Sommer wollte. Am 16. Januar 1970 merkt Ursula Brender, bald ist es soweit. Die Stimme von Ilse Priehäuser hat sie noch genau im Ohr.
Aber denken Sie dran, heute ist Freitag, Sie müssen noch die Treppe putzen. Das ist so ein altes Mietshaus, wissen Sie, diese breiten Holztreppen, zweiten Stock. Und ich mit meinem Bauch und dem schweren Eimer die Treppe geputzt. Das war vielleicht anstrengend.
Um 23.30 Uhr kommt ihr Mädchen zur Welt. Sie gibt ihr den Namen Susanne Elisabeth. 5 Tage hat sie ihr Baby bei sich.
Dann hat sie mir den Zettel hingehalten, entweder sie unterschreiben, dass sie das Kind zur Adoption freigeben, oder sie zahlen die ganzen Entbindungskosten. Und das waren 3.400 D-Mark, hat sie gesagt. Und ich mit meinen 7 Zwetschgen da, 450 D-Mark minus 110 D-Mark Miete, gell? Ich habe dann unterschrieben. 5 Tage nach der Geburt, ja, da ist doch der Hormonhaushalt und alles ist, und dann diese Notsituation. Ne?
Ursula Drender weiß damals nicht, dass normalerweise die Krankenkasse die Entbindung zahlt oder das Sozialamt. Alles, was sie weiß, ist, dass sie kein Geld hat und niemanden, den sie darum bitten könnte. Erst nach einem Notartermin, 3 Monate später, dämmert ihr, dass sie erpresst worden ist. Sie geht auf die Polizeistation in Kreuth, erstattet Anzeige, doch rückgängig machen kann sie die Adoption nicht.
Und dann habe ich mir so oft gedacht, was wird die machen? Wie wird die sagen, ich will mal die Rabenmutter sehen, die mich so im Stich gelassen hat? Ne? Und du kannst ja mit keinem drüber reden. Du wirst doch verurteilt. Du bist doch eine Rabenmutter, ne? Das ist doch klar.
Das ist die Geschichte, die Ursula Drender erzählt. Stimmt sie, wäre sie ein Indiz dafür, dass Frauen in Mütterheimen auch gezwungen wurden, ihre Babys abzugeben. Und dass es Menschen gab, die Geld damit verdienten.
Das ist 234.
Nur bisher sind wir uns nicht einmal sicher, ob das Entbindungsheim in der Schleißheimer Straße überhaupt jemals existiert hat. Wir wollen in der Bayerischen Staatsbibliothek das Münchner Adressbuch von 1970 durchsuchen.
Das Problem ist, im Laufe der Zeit verändern sich halt Geschichten. Oftmals. Also nicht, weil die Leute lügen, sondern weil sich die Erinnerungen verändern oder man Dinge so ein bisschen anders hindreht in seinem Kopf.
Und dann hatte ich auch mal kurz den Gedanken, dass sie halt einfach auch eine ältere Dame ist, die vielleicht auch einsam ist. Ja? Und deshalb müssen wir es schon nachprüfen, weil vielleicht freut sie sich auch einfach nur über Besuch von 2 Journalistinnen, verstehst du? Also nicht, dass sie nur eine Fotolove-Story gelesen hat irgendwann mal.
In der Bravo.
Genau.
Bisher ist bei unserer Recherche zu Ilse Priehäuser nämlich nur eines herausgekommen. Ein ausgesprochen bizarres Fundstück. Ein pixeliges Bild im Internet. Ein Scan einer Fotolove-Story der Zeitschrift Bravo aus dem Jahr 1973. Darin spielt eine Hebamme mit dem Namen Ilse Priehäuser die Hauptrolle. Die Fotolove-Story trägt den Titel »Liebe mit heimlichen Folgen«. Bisher wissen wir nur, dass es diese Fotogeschichte gibt. Um sie genauer lesen zu können, reicht die Bildqualität nicht aus. Wir bitten den Betreiber eines privaten Bravo-Archivs, uns die Geschichte zu schicken. Und warten. Ansonsten hat uns das Münchner Stadtarchiv folgende Auskunft gegeben. Ilse Martha Crescentia Hanna Niemark, geborene Priehäuser, war 2-mal verheiratet und hat als Hebamme in München gearbeitet. Aber über ihr Entbindungsheim gibt es nichts im Stadtarchiv.
Klinik und Mütterklinik.
Taxisstraße, Mozartstraße, Nymphenburger Straße 163.
Und auch in der Staatsbibliothek. Kein Hinweis auf das Entbindungsheim in der Schleißheimer Straße. Entweder das Heim gab es nicht und die Geschichte von Frau Drender auch nicht. Oder Ilse Priehäuser hatte gute Gründe dafür, warum sie ihre Einrichtung für Schwangere in Not nicht im Branchenverzeichnis eingetragen hat. Auch im offiziellen Heimverzeichnis, das wir vom Bayerischen Sozialministerium zugeschickt bekommen, Ilse Priehäusers private Einrichtung steht nicht drin. Immerhin, die Anzeige, die Ursula Drender damals ins Heim nach München gelockt hatte, die finden wir. In der Wochenzeitung für die Frau, Heim und Welt, vom Juni 1969, in der Rubrik Verschiedenes. Wortwörtlich so, wie Ursula Drender es erzählt hatte.
Werdende Mutter findet Aufnahme in Entbindungsheim in München. Zuschriften unter, Chiffrenummer jetzt, 987127. Und ich finde das auch so ungewöhnlich, dass jemand so eine Anzeige aufgibt.
Also man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt so die super vertrauenswürdige Institution ist, wenn die da so eine verschwurbelte Anzeige macht, ohne dass da die genaue Adresse drin steht.
Ja, absolut. Alles, was da steht, ist ja nur eine Chiffrennummer.
Grüß Anna, da ist die Polizei in Kreuth. Heinrich ist mein Name. Sie haben gerade bei mir probiert zu rufen.
Richtig, genau. Ich grüße Sie.
Grüß Anna, grüß Gott.
Ich hatte mich ja schon vor einiger Zeit mal an Sie gewandt. Ne? Sie erinnern sich, weil ich diese historische Recherche mache.
Ach, da war das, ach ja, ja, weiß schon. Da war das mit der Dame, mit der älteren Dame, die in Kreuth geholfen worden ist.
Frau Drender hatte ja gesagt, dass sie Anzeige erstattet hat, 1970 bei der Polizei in Kreuth. Vielleicht gibt es die Anzeige heute noch im Archiv?
Also ich sage von unseren Unterlagen 1970, da die sagen nein. Nach dem heutigen Stand wäre das Tatort, also spricht man ja vom Tatortprinzip, also sprich der Tatort wäre ja in dem Fall in München gewesen.
Richtig, sie hat ja aber in Kreuth gelebt.
In Kreuth gelebt. Also wenn, dann haben die Kollegen von der Dienststelle in Kreuth das weitergeleitet nach München.
Ja,
hallo, Christiane Havranek vom Bayerischen Rundfunk. Ich hatte mich ja vor einiger Zeit schon an Sie gewandt.
Bei der Polizei in München landen wir irgendwann bei Sven Müller, der sich mit Polizeigeschichte beschäftigt.
Was ich jetzt versuche, ist, ob man irgendwas noch rausfinden kann. Also ob es ein Ermittlungsverfahren tatsächlich gab.
Bei uns kriegen Sie da nichts mehr. Also wir haben ja von sowas gar nichts mehr. Das ist ja schon über Archivfristen längst alles abgegeben.
Was wird denn aufgehoben?
Das müsste als archivwürdig angesehen werden. Aber so kleine Einzelschicksale eher denke ich nicht. Das muss schon so ein bisschen eine größere Relevanz haben für Gesellschaft, Politik oder irgendwas. Bin ich mir ganz sicher, dass nichts aufgehoben worden.
Dass die kleinen Einzelschicksale keine Relevanz haben, das sehen wir anders. 27 Entbindungsheime sind allein in den bayerischen Heimverzeichnissen der 50er bis 70er Jahre aufgelistet. Wie viele verzweifelte Frauen mögen dort geklingelt und ihre Babys zurückgelassen haben, die später in den Bettchen von Säuglingsstationen lagen, bereit zur Abholung. In der ersten Folge dieser Radiodoku haben wir Bettina Heckert kennengelernt. Sie galt als gefallenes Mädchen, weil sie ledig schwanger war. Bettina Heckert war nicht dabei, als neue Eltern ihren Sohn das erste Mal in die Arme genommen haben. Sie weiß nicht, ob er jemals erfahren hat, dass er adoptiert ist. Genau genommen weiß sie gar nichts über ihn. Wie er aussieht, wie er lebt, ob er jemals an sie gedacht hat. Wir kehren zusammen zurück an den Ort, an dem sie ihn weggegeben hat. Für Bettina Heckert wird das ein Schlüsselerlebnis sein.
In der Sonne.
Naja.
Ich meine, die Zigaretten gar nicht eingesteckt. Zu Hause liegen lassen, meine Zigaretten.
Essen konnte sie heute auch noch nichts. Die Hände zittern. Wir nehmen den Aufzug.
So, zweiter Stock.
Oh, es gibt es. Wir sind 15.
Zweites Obergeschoss. Ich bin zu blass auf einmal.
Das Treffen heute hat die Pressesprecherin der Rotkreuzschwestern in München organisiert. Sie hat eine Zeitzeugin mitgebracht, die früher im Mütterheim in der Taxisstraße als Hebamme gearbeitet hat.
Und Bettina Heckert, grüße.
Grüß Sie. Bettina, gut. Schwester Anni eigentlich.
Ja,
aber getauft Anna.
Ah.
Ich bin 64 Jahre Kreuzschwester. Und schon viel gearbeitet. Ich sage, viel Arbeit bringt er nicht um.
Nö.
Da muss man Ja sagen und Freude haben dazu. Gell?
Für Schwester Anni war die Zeit im Mütterheim die glücklichste ihres Lebens. Für Bettina Heckert, das ehemalige gefallene Mädchen, die schrecklichste. Bettina Heckert ist ganz still und Schwester Anni redet. Abends, nach Dienstschluss, habe sie sich die Leidensgeschichten der Hausschwangeren angehört.
Die kamen also halt, wenn sie keinen Platz daheim hatten Und dann waren sie bei uns und sind versorgt worden mit Essen und Wohnen und ein bisschen mitarbeiten, gell? Aber nicht übermäßig. Viel gearbeitet noch.
Ja, es ging, also bei mir persönlich ging es auch gar nicht. Ich bin dann immer recht krank gewesen mit Nierenkoliken. Dadurch ist das nicht gegangen. Aber im Speisesaal mitgeholfen. Ja, da hatte war noch eine Schwester da. Genau.
So war's. Und da haben wir immer welche gehabt und da hat man schon Schicksale erlebt, gell? Und auch zur Adoption, ich muss immer sagen, wenn jemand ein drittes lediges Kind bekommen hat und sie hat keine Hilfe von den Eltern, dann habe ich ihr absolut zugeraten, gell? Weil das kann man nicht schaffen. Und wir haben ja immer Leute gehabt, die gerne Adoptivkinder kriegen.
Ja, ja.
Schwester Anni holt ein kleines Fotobuch aus ihrer Tasche, aus Leder. Darauf der Spruch, man muss Gutes tun, damit es in der Welt sei. Und so versteht Schwester Anni auch ihren Job, die Mütterheime, als etwas Gutes. Schwester Anni sagt, eigentlich sei sie nicht fürs Hergeben von Kindern. Sie erinnert sich zum Beispiel an eine 35-Jährige.
Sie war Pfarrhaushälterin. Und sie hat mir nicht sagen brauchen, ich habe den Vater nicht genannt, aber wie sie mir ihren Lebenslauf erzählt hat, wusste sie, wer der Vater ist, gell? Und die Eltern haben nicht gewusst, aber man wollte das Kind also adoptieren. Und ihr habe ich gesagt, also das müssen Sie sich jetzt gut überlegen. Sie sind 35 Jahre und wenn Sie ein gesundes Kind kriegen, das ist so was Wertvolles. Überlegen Sie, das tun Sie nicht hergeben, behalten Sie es halt.
Bettina Heckert sitzt die ganze Zeit daneben. Sie sagt nichts, schluckt, unterdrückt die Tränen. Als sie im Mütterheim war, 1980, war Schwester Anni schon nicht mehr dort.
Wieso waren Sie nicht da, wo ich dort war? Das habe ich mir jetzt gerade gedacht.
Haben Sie?
Na, wieso waren Sie nicht? Also, weil wenn Sie mit mir so geredet hätten, weil bei mir war keiner da. Keiner hat mit mir geredet, auch nicht von den Verantwortlichen. Dann hätte man es vielleicht auch noch anders überlegt.
Bettina Heckert lässt damals alles über sich ergehen, weil sie selbst noch ein Kind ist, als sie schwanger wird. Ein Kind, das alles tut, um die Liebe der Mutter nicht zu verlieren. Die Mutter ist es, die von Anfang an bestimmt. Das Kind wird zur Adoption freigegeben. Es muss verschwinden, weil es als Schande gilt für die Familie. Bettina Heckert fühlt sich von ihrer Mutter gezwungen.
Dann habe ich natürlich alles getan, damit es wieder so wird wie vorher. Deswegen hat man dann alles so durchgezogen. Auch die Adoption, ne? Es ist aber nicht mehr so wie vorher. Ne? Und dann wird man erwachsen. Das war schon ein harter Weg, ja.
Das stelle ich mir ganz schwer vor. Ganz schwer, natürlich, wenn man sich gar nicht aussieht. Auch damals, obwohl da war noch nicht so die staatliche Hilfe, so wie jetzt.
Bei mir jetzt persönlich ist die also große Familie, das wäre halt funktioniert. Na, finanziell war das überhaupt kein Problem. Ich hatte meine Ausbildung, ich hätte ja vom Zuschuss gekriegt, Sozialhilfe oder Kindergeld oder irgendwas. Ne? Also ich hätte auf jeden Fall auch gearbeitet. Das Kind wäre schon vorunterkommen, also das hätte man auch geschafft. Ne? Deswegen ist ja das doppelt schwer eigentlich. Ja. Ne?
Wissen Sie, was mit dem Kind geworden, aus dem Kind geworden
ist? Also soweit ich weiß, geht es ihm gut und er ist adoptiert worden. Ich weiß ja nicht, wie es abläuft.
Schwester Anni sagt, sie wisse es auch nicht genau. Da sei dann immer jemand vom Jugendamt vorbeigekommen. Bettina Heckerts Sohn müsste jetzt 38 Jahre alt sein.
Wie die Adoption, wenn die abgeschlossen ist, soweit ich weiß, ist er entweder noch in der Klinik oder in dem Kinderheim. Also weiß ich nicht, wie lange die da bleiben.
Und dann gar keine.
Nein, ist anonyme Adoption gewesen.
Ich weiß gar nicht, was besser ist. Begegnet mir mein Sohn und ich weiß es.
Ich bin Friseur und ich schneide Jungen wie Mädels. Dann manchmal denkst du schon, das könnte jetzt sein oder es schaut so ähnlich und dann stellst du Fragen. Naja, unterschwellig ist das immer da, ne? Also das beschäftigt ja immer wieder mal Gott, so um diese Zeit, wenn man so...
Ist also nicht abgeschaltet?
Nee.
Geht nicht?
Das geht gar nicht. Das Muttergefühl oder dieses Gefühl bleibt einfach. Wenn du Geburtstag ist über letzte Woche oder Weihnachten, das ist halt einfach so, ne?
Eine Woche später meldet sich Bettina Heckert bei uns. Sie klingt fröhlich, irgendwie erleichtert, als hätte sie gerade eine große Last abgeworfen, die sie jahrzehntelang mit sich herumgeschleppt hat.
Das war gut, dass ich es gemacht habe. Das war nochmal das, genau was ich vielleicht gebraucht habe. Für mich persönlich ganz wichtig. Ich habe es nicht geglaubt, aber also gehofft, sagen wir mal so.
Jetzt hat sie eine Entscheidung getroffen. Sie will definitiv nach ihrem Sohn suchen und überlegt gerade, was sie in den ersten Brief an ihn schreiben will.
Meine Damen und Herren, der nächste Anruf.
In der Zwischenzeit fahren wir noch einmal zu Ursula Trender, der Frau mit der unglaublichen Geschichte, eine Babyhändlerin habe sie erpresst. Wir kommen gerade vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Einen dünnen grauen Schnellhefter haben uns die Archivare überreicht. Mehr Unterlagen zum Thema Entbindungsheime hatten sie nicht.
So, freuen Sie sich an der Unordnung hier.
Kein Problem.
Kann nicht mehr viel machen.
Ursula Trender schleust uns zu ihrem vollgestellten Schreibtisch. Eigentlich wollen wir ihr von unseren Zweifeln erzählen. Da fängt sie an, von der erpresserischen Hebamme zu reden.
Die Hexe, die. Ob die noch lebt, weiß der Kuckuck.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich
nicht. Da habe ich was gefunden.
Ach,
das hatte ich damals ausgeschnitten. Das ist sie.
Ein Artikel aus der TZ aus dem Jahr 1972 oder 73 über Ilse Priehäuser. Eine große, rundliche Frau ist darauf zu sehen. Die Haare im Nacken hochgesteckt, im weißen Arbeitskittel. Die Hände sind vors Gesicht geschlagen, als würde sie weinen. Überschrift? Ein Schrei. Und eine Frau wurde glücklich. Ein Knall. Und eine Frau wurde enttäuscht. Während sie nachts um 2:30 einer Frau bei einer Hausgeburt beistand, hatte ein Unbekannter ihr geparktes Auto gerammt. Ilse Priehäuser, 48, wird zitiert mit: So eine Gemeinheit ist mir bei meinen rund 3000 Entbindungen in 20 Jahren nicht passiert.
Sie glauben, dass jemand das Auto gerammt hat, weil...
Weil ich das dann schon mal öfters gehört hatte, dass sich welche gerecht haben. Und die hat ja auch, da ruft man nach 10 Jahren noch an, wo ist mein Kind, was haben sie mit meinem Kind gemacht? Und die ist eiskalt, was, die spinnt doch. Das ist schon 10 Jahre her, wie kann die sich dann noch mal drum kümmern? Das geht doch gar nicht.
Ursula Trender beginnt in ihrer Schublade zu wühlen und dirigiert ihren Pfleger und uns Reporterinnen durchs ganze Zimmer. Wir graben uns durch Kisten mit alten Kochrezepten und Plastikfiguren.
Machen Sie mal den Schrank auf, ja. Die rechte Tür, die rechte Tür. Unten rechts, da ist so eine Seidentasche drin.
In dieser Seidentasche sollen alle Unterlagen über das Heim drin sein.
Also muss doch da sein. Das ist mit Sicherheit hier irgendwo. Aber wo? Auf dem Teewagen vielleicht.
Hier?
Unten, schauen Sie mal unten. Da fliegst du noch mal. Saustall. Wenn man so dran ist wie ich, da verliert man alle Scham.
Haben Sie was gefunden?
Am Anfang habe ich gedacht, wie ich
da dann... ist es.
Das ist sie. Halleluja.
In dem Seidentäschchen sind Briefe. Darunter auch der erste Brief, den Ursula Trenders Tochter ihr jemals geschrieben hat. Auch Bettina Heckert will jetzt endlich ihren Sohn kennenlernen. 38 Jahre, nachdem sie ihn zur Adoption freigeben musste.
Hallo, ich weiß nicht, wie ich dich ansprechen soll. Nach all den Jahren hatte ich so viele Worte und Sätze. Jetzt, wo ich es endlich wage, fehlen mir die richtigen Worte.
Wie es weitergeht, in der nächsten Folge. Das war die Radio-Doku. Mit der 2. Folge unserer 3-teiligen Serie Die gefallenen Mädchen. Folge 3 mit dem Titel Photo Love Story nächsten Sonntag um 17 Uhr auf Bayern 2 oder in unserem Radio-Doku-Podcast. Alle 3 Teile finden Sie schon jetzt online unter br.de/podcast.